In den eingeborenen Völkern gab es immer jene unter uns, die der Erde sehr nahe waren. Sie waren Fährtenleser oder waren der Natur sehr nahe, indem sie alleine in einer kleinen Hütte im Wald lebten. Das waren die Menschen, die neue Lieder, Zeremonien und Wege für unser Volk empfingen. Beim Studium der Anthropologie sieht man, dass Zeremonien sich von Jahr zu Jahr ändern. Zeremonien wurden nie ins Gedächtnis eingebrannt. Es ging nie übermäßig dogmatisch zu. Sie änderten sich, wenn die Ältesten von neuen Dingen träumten oder junge Menschen Visionen hatten, denen sie durch ihr Leben folgten. All das war eine Reflexion ihrer Verbindung zum Fluss des Lebens und ihres Verständnisses der natürlichen Welt um sie herum. Genau da liegt auch unsere Hoffnung als ein Volk. Das bedeutet nämlich, dass die Stimme der geistigen Welt immer wieder aufs Neue zu uns spricht. Sie spricht immer frisch, immer zu unseren Herzen auf eine einzigartige Weise. Das sind die Lehren über natürliche Gemeinschaften des Westens, die wir teilen. Wir betrachten den Westen als einen Ort, an dem wir die Lehren von Naturvölkern der ganzen Welt zusammenbringen und als einen Ort, wo alle Einsichten der Ältesten an einem Ort zusammenkommen. Wir betrachten das alles als ein Bündel, das uns zeigt, was wirklich menschlich ist, was wirklich hoffnungsvoll ist, was wir als Mensch tun können, um unsere Herzen als ein Herz zusammenzubringen und in eine Zukunft des Friedens zu gehen. Das bringt uns zu den Traditionen des Friedenbringers, die von der Föderation der Irokesen oder dem Volk des Langhauses kommen. Haudenosaunee, wie sie sich selbst nennen. Sie sind im Bundesstaat New York. Sie leben jetzt verstreut in Reservaten entlang der kanadischen Grenze. Das Volk der Haudenosaunee. Einst reichte ihre Nation vom Mississippi bis zum Atlantik, vom St. Lawrence-Strom bis runter zu den Sümpfen der südlichen Landesteile. Es war ein Netzwerk des Friedens, das sich auf diesem Land formte. Ein Netzwerk des Friedens, das die ersten Kartenzeichner Iroquois nannten. Ein das ganze Waldlamm umfassendes Gebiet, das durch einen Pakt des Friedens vereint war. Was war das Geheimnis hinter dieser großen Demokratie, die über viele Jahrhunderte überlebte? Nach der Meinung vieler Experten auf diesem Gebiet ist es vielleicht die älteste und wahrhaftigste Form der Demokratie, die es je auf Erden gab. Viele Leute wollen diese Tatsache nicht wahrhaben, denn aus unseren Geschichtsbüchern wurde die Erinnerung an den Beitrag dieses Volkes des Langhauses zur Demokratie, die wir heute genießen, aus was für Gründen auch immer, gelöscht. Die Gründungsväter der USA wurden von den Mohawk-Häuptlingen gelehrt, was es heißt, in Frieden und Demokratie zu leben und was wirkliche Freiheit für den Einzelnen in einer Gesellschaft bedeutet. Die Mohawks waren einer der fünf ersten Nationen der Konföderation. Diese Lehren kommen aus einer Zeit, als ein großer Krieg tobte. Elend herrschte in diesem unglaublichen Bürgerkrieg. Die Menschen töteten einander, nur weil sie zu verschiedenen Stämmen gehörten. Es wird erzählt, dass ein großer Prophet in dieser Zeit geboren wurde. Er wurde auf der anderen Seite des Ontariosees geboren. Er segelte in einem weißen Kanu aus Stein über die Gewässer und ging im Gebiet der Irokesen an Land, dort, wo die großen Kämpfe tobten. Denn er hatte eine Vision, eine Botschaft des Friedens. Er sah, dass seine Arbeit die fünf sich bekriegenden Nationen vereinen würde, in eine große Nation. Er sah auch, dass diese Lehren des Friedens Auswirkung auf Menschen um die ganze Welt haben würden. Der Friedensbringer stieg aus seinem Steinkanu, das er selbst geschnitzt hatte. Er traf auf ein paar Leute, die Spießgesellen eines bösartigen Mannes waren, dessen Geist verworren war. Er tötete einfach die Menschen, die seinem Befehl nicht folgten. Es war ein chaotischer Krieg und eine schreckliche Zeit, in der keine Familie Sicherheit kannte und alle Mütter den Schmerz über den Verlust eines Sohnes oder Ehemannes kannten. Genau in dieser Zeit machte sich dieser Mann die Verwirrung und Dunkelheit zum Vorteil. Er ließ die Menschen in der Angst leben. Sie zahlten Felle, Nahrung und andere Tauschwaren die er um sich herum anhäufte, damit sie Schutz von ihm erhalten. Er hatte eine kleine Armee, die für ihn arbeitete, verängstigt und eingeschüchtert durch seine große Macht. Sein Name war Tadadao. Man sagt, dass er so böse war, dass Schlangen in seinem Haar wuchsen. Mitten im Chaos des Krieges also gab es einen Mann, der das größte Chaos darstellte. Der Friedensbringer ging im Gebiet des Tadadao an Land. Es war das erste Stück Erde, auf das er seinen Fuß setzte, und einige der ersten Leute, die er traf, waren Tadadaos Spießgesellen. Diese Männer waren sofort zwiegespalten, denn es wurde gesagt, dass der Friedensbringer die Macht hatte, den Geist zu spalten. Sie waren zwar einer Meinung, als sie ihn ankommen sahen, »Lass ihn uns töten«, sagten sie. Aber bald waren sie verwirrt und wussten nicht, ob sie ihn töten oder ihm zuhören sollten. Einige fühlten sich von seinen Worten des Friedens und seiner Botschaft angezogen. Andere wollten ihn immer noch töten. Einige wiederum waren unentschlossen. So standen sie da und hörten ihm lange zu. Aber als die Sonne im Westen unterging, fiel ihnen ein, dass Tadadao auf sie und die Beute, die sie mitbrachten, wartete. Sie hatten das Bedürfnis zu gehen und ließen den Friedensbringer leben. Dort aus lief er zur Hütte von Chigunzase, von der gesagt wurde, sie wäre eine Kannibalin, denn sie half Tadadaos Armeen, indem sie ihnen zu essen gab. Auf diese Art fraß sie die Seelen der Menschen um sie herum. Sie war eine Raststätte für diese Leute, damit diese noch weiter ins Land vordringen konnten. Sie stellte einen Ort zur Verfügung, wo diese Leute trinken, essen und sich ausruhen konnten, damit der Einfluss Tadadaos noch weiter in das Land um ihn herum vordringen konnte. Sie war die Erste, die die Worte des Friedensbringers akzeptierte. Als sie seine Worte hörte, begann sie zu schluchzen. Es waren keine Tränen der Traurigkeit, sondern Tränen der Freude, denn nie zuvor hatte sich solch wunderschöne Worte vernommen. In diesem Moment wusste sie, dass sie die Erste sein würde, die den großen Frieden annimmt. Deswegen wird sie die Mutter der Nationen genannt. Chigunzase. Sie versprach von diesem Tag an, niemals mehr denen zu helfen, die Tadadaos schlechte Medizin verbreiteten. Stattdessen nahm sie die Prinzipien des Friedens an. Sie sagte dem Friedensbringer, wie er sicher durchs Land reisen könne, was er vermeiden solle und wohin er gehen könne, um sein Ziel zu erreichen. Das Ziel war die schlimmste der fünf Nationen, die Mohawks. Er dachte also, wenn er die Mohawks bekehren könnte, die schlimmsten von allen, wäre es beim Rest sehr einfach. Wenn er die Mohawks nicht bekehren kann, würde er dort sterben und erkennen, dass sein Traum vom Frieden nur eine Illusion war. Er machte sich auf zu den Mohawks, immer Chigunzases Sicherheitsanweisungen folgend. Er kam dort an und baute sein Feuer am Rande einer Lichtung. Vom Rande des Mohawk-Dorfes sah man den Rauch aus dem Wald aufsteigen. Es war ein Zeichen, dass jemand darauf wartete, ins Dorf eingeladen zu werden. Sie schickten ein paar Läufer hin. Als der Friedensbringer bei seinem Feuer sitzend gefunden wurde, wusste er sofort, dass er ein Gefangener war. Er war kein freier Mann mehr. Er wurde zu den Mohawk-Behausungen geführt und er versuchte, sie vom Frieden zu überzeugen. Einige hörten ihm zu und sagten, »Er hat recht. Wir sind die Versorger und Beschützer unseres Volkes. Aber wir können für nichts sorgen, wenn unsere Familien voller Kummer und Unsicherheit sind. Jede Nacht könnten ihre Häuser in Flammen aufgehen und sie selbst werden erschlagen von den angreifenden Kriegern der anderen Nationen. Der Friedensbringer hat recht. Wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen diesen Frieden akzeptieren.« Andere aber stimmten dem nicht zu. Sie sagten, »Wir sollten diesen Mann töten. Es wird nur Ärger erregen. Das wird nie funktionieren. Wenn wir unsere Waffen niederlegen, werden wir von unseren Nachbarn überrannt. Man wird uns als Narren ansehen und uns töten. Wir sollten ihn töten. Er macht Ärger.« So stritten sie miteinander und kamen zu keiner Einigung. Bis sie den Friedensbringer baten, vor dem Haus zu warten, damit sie beraten könnten, sie kamen zu einer Entscheidung. Sie gaben ihm eine Herausforderung. Sie sagten: Wenn du unsere Herausforderung annimmst und überlebst, werden wir das als Zeichen sehen und deinen Frieden beitreten. Sie baten ihn, auf einen Baum zu klettern, was er gerne tat. Sie schüttelten den Baum, der an der Kante eines Kliffs verwurzelt war. Als der Baum schließlich durch das Schütteln der Krieger entwurzelt war, fiel er weit hinunter in das rauschende Wasser und auf die scharfkantigen Felsen. Die Mohawks standen und schauten über die Kante, und die, die an den Friedensbringer glaubten, warteten und warteten. Jene, die ihn als Narren ansahen, gingen angewidert und kopfschüttelten davon, in dem Wissen, dass er nicht das verkörperte, was er vorgab. Aber jene, die an der Seite standen und auf den Friedensbringer warteten, hofften, dass er recht hatte, denn sie hatten den Krieg satt, sie hatten die Dunkelheit dieser Zeit satt. Der Friedensbringer kletterte nicht mehr nach oben. Kein Laut wurde vernommen, außer dem Rauschen des Flusses. Die, die an ihn glaubten, wurden fürchterlich enttäuscht. Sie fühlten sich betrogen und gingen davon, mit hängenden Köpfen. Am nächsten Morgen schaute jemand in Richtung Wald und sah den Rauch an derselben Stelle aufsteigen. Sie schickten Läufer zu diesem Platz. Dort fanden sie den Friedensbringer bei der Zubereitung seines Frühstücks. Er wurde ins Mohawk-Langhaus gebracht, wo die Beratungen stattfanden. Alle waren in Feststimmung und aufgeregt über das, was er mitteilen würde. Die Mohawks wurden in die Wege des Friedens eingeführt. Sie waren die erste Nation, die den großen Frieden akzeptierte. Er blieb und lebte mit den Mohawks, bis der Frieden wiederhergestellt war. Aber irgendetwas fehlte noch. Obwohl sie den Frieden akzeptierten, fehlte etwas. Die Leute waren nicht glücklich. Die Köpfe hingen tief und es war kein Gesang bei den Frauen auf dem Feld zu hören. Die Kinder lachten nicht. Alles war ernst und dunkel. Der Schmerz der Erinnerung, der Schmerz des Kummers war zu stark in den Menschen. Während dieser Zeit kam Hiawatha aus dem Wald. Seine Frau und Töchter waren von Tadadao getötet worden. Er litt unter einer tief sitzenden Traurigkeit und hatte gehofft, dass er in den Wald gehen könnte, damit die Elemente ihn töteten. Er war Häuptling Hiawatha, der jeden tröstete, der Kummer hatte. Aber es gab niemanden, der ihn tröstete, denn niemand war tapfer genug, hinter Hiawatha zu stehen. Alle hatten Angst, dass Tadadao sich auch an ihnen rächen könnte. So war Hiawatha zum Ausgestoßenen in seinem eigenen Dorf geworden. Nachdem seine Frau und seine Tochter starben, hatte er nichts mehr, wofür er leben wollte. Er wanderte in den Wald, dieser traurige Mann, geblendet durch Kummer, gefüllt mit Schmerz und der Qual der Erinnerung. Er wanderte durch die Landschaft in der Hoffnung, dass er von einem Kliff fallen und sterben würde. Aber es passierte nicht. Stattdessen empfing er eine Vision. In der Vision wurde ihm gezeigt, wie er den 5 Nationen helfen könnte, zu einer Nation zu werden. Ihm wurde auch das Lied des Friedens gelehrt, ein Lied, das gesungen wurde, um den Geist zu beruhigen und Frieden im Herzen zu erschaffen. Hiawatha lernte auch die Worte des Trostes. Wenn ich jemand so gramvoll wie mich treffen würde, ich würde in den Himmel greifen und das weichste Fell eines Kitzes herunterholen. Damit würde ich die Tränen wischen, die die Augen füllen, wenn sich der Staub des Todes niederlässt. Denn obwohl die Augen offen sind, ist es so, als ob sie blind vom Kummer wären. Deshalb würde ich die Mächte des Universums anrufen, dass beim nächsten Sonnenaufgang die Augen wieder klar werden, damit das Lachen der Kinder und die Schönheit der Schöpfung wieder gesehen werden kann. Das waren die Worte des Trostes. Sie waren für die Augen und für den Hals, fürs Herz und andere Seiten des Lebens. Und mit diesen Worten des Trostes kam Hiawatha aus dem Wald, genau rechtzeitig. Er traf auf den Friedensbringer und sie wurden schnell Freunde. Sie erkannten, dass sie eine Vision teilten, eine Vision des Friedens. Hiawatha erklärte dem Friedensbringer, was seine Worte der Anteilnahme darstellten.